Hermann hat mich heute Morgen schon überrascht, ja, er will die Predigt mit aufnehmen, also tu, was du nicht lassen kannst. Nein, ist ganz in Ordnung, ist gut, dass du das machst. Kann ich loslegen, ja, die Technik läuft. Gut. Liebe Gemeinde, in den Gemeindenachrichten für September ist zu lesen, dass wir heute mit einer neuen Predigtreihe starten. Einer Predigtreihe zum Thema Seligpreisungen. Es wird also in den nächsten Wochen in den Predigten immer wieder um eine der Seligpreisungen gehen. Die schauen wir uns dann eine nach der anderen so im Detail an. Heute hat die Predigt eher die Form einer allgemeinen Einleitung. Und das sage ich gerne noch vorweg als Ermutigung, lest die Bergpredigt. Oder wenn ich das so leichter fällt, ich gebe euch eine Hausaufgabe mit. Ja. Lest mal wieder die Bergpredigt, Matthäus Kapitel 5 bis Kapitel 7. Streng genommen besteht die Bergpredigt aus einer Sammlung, aus einer Zusammenstellung aus Jesus' Worten, die wir dem Evangelisten Matthäus zu verdanken haben. Es ist eine Besonderheit seines Evangeliums, dass er die Überlieferung der Jesusworte in 5 Reden zusammengefasst hat. Die 3 anderen Evangelien, Markus, Lukas und Johannes, die haben ihre Evangelien, auch ihre Jesusüberlieferungen anders aufgebaut. Dass Matthäus die Jesus-Worte in 5 Reden zusammengefasst hat, wird von den Auslegern meistens so erklärt, dass das Alte Testament, der Alte Bund mit den 5 Büchern Mose angefangen hat. Und das Neue Testament, der Neue Bund, beginnt dementsprechend mit den 5 Reden Jesu. Das passt auch gut dazu, dass Mose ja die Gebote auf dem Berg empfangen hat und Jesus gibt dann eben seine Lehre, seine Worte, den Willen Gottes ebenfalls auf einem Berg kund. Diesen theologischen Ansatz, dass Matthäus den Mose und Jesus, den ersten und den zweiten Bund miteinander verbinden will, diesen Ansatz halte ich für sehr nachvollziehbar, meines Erachtens sehr überzeugend. Die Bergpredigt Jesu ist nun die erste und längste der fünf Reden Jesu im Matthäusevangelium. Sie ist gleichzeitig auch die bekannteste, die einflussreichste, die meistdiskutierte, auch die umstrittenste Rede Jesu. Nicht wenige halten sie für die bedeutsamste Rede der Weltgeschichte überhaupt. Die Liste derer, die sich mit der Bergpredigt auseinandergesetzt haben, ist unendlich lang. Ich greife nur ein paar wenige Beispiele heraus. Beginne mit dem Reichskanzler Otto von Bismarck. Der hat in seiner Doktordissertation über die Bergpredigt gearbeitet. Mit der Frage, kann man mit der Bergpredigt Politik machen? Was denkt ihr, wie seine Antwort gelautet hat? Kann man mit der Bergpredigt Politik machen? Nein, habt ihr ganz recht. Genauso haben übrigens auch Helmut Schmidt und Helmut Kohl dann zu späterer Zeit argumentiert. Einer der wenigen einflussreichen Politiker, die Frage mit Ja beantwortet haben, man kann mit der Bergpredigt Politik machen, man muss vielleicht sogar mit ihr Politik machen, ist Mahatma Gandhi. War der ein Politiker? Ja, vielleicht auch, aber ich denke an einen deutschen Politiker. Ja? Ja, dem Geißler hätte ich es auch zugetraut. Es war Richard. Richard heißt er mit Vornamen? Richard von Weizsäcker, genau. Der hat mal gesagt, ich kann mir humane Politik nur mit der Bergpredigt vorstellen. Mahatma Gandhi ist eben schon erwähnt worden. Der war eigentlich ja tief verwurzelt im hinduistischen Glauben. Er hat sich intensiv mit der Bergpredigt Jesu auseinandergesetzt. Ich nenne mal ein charakteristisches Zitat. Wenn ihr Land und das meinige aufgrund der Lehren zusammenkommen, die von Jesus in der Bergpredigt niedergelegt wurden, werden wir die Probleme gelöst haben, nicht nur diejenigen unserer Länder, sondern auch der ganzen Welt. Friedrich Dürrenmatt, der Schweizer Autor und Dramatiker, sagt von der Bergpredigt, sie ist die Rede der Reden. Er äußert große Wertschätzung für den Juden Jesus von Nazareth, allerdings nicht als den Gottessohn, wie ihn die Christen bekennen, sondern als Sohn des Menschen. Mit Gott kann Dürrenmatt nicht so viel anfangen. Und liebe Gemeinde, ich vermute, dass sich viele Menschen heute dieser Auffassung Dürrenmatts anschließen würden. Große Wertschätzung für den Menschen Jesus, die Bergpredigt als Rede der Rede, die größte Rede ever, womöglich. Aber die Sache mit Gott ist ihnen eher rätselhaft, suspekt. Weil das so ist, soll mein erster Merkpunkt dieser Predigt sein: Man kann von der Bergpredigt Jesu Gott nicht abziehen, nicht subtrahieren, ohne den Sinn und die Absicht der Rede Jesu zu verfälschen. Wer aus der Bergpredigt Jesu Gott wegstreicht, macht aus einer frohen Botschaft einen schwierigen, einen traurigen Regelkatalog. Wer Gott aus der Bergpredigt streicht, macht aus einer Verheißung eine unerfüllbare moralische Forderung. Nach dieser Einleitung möchte ich nun die Situationsbeschreibung zur Bergpredigt vorlesen. Das ist also Matthäus Kapitel 5, die Verse 1 und 2. Lese nach der Übersetzung der Basisbibel, Matthäus 5, Verse 1 und 2. Als Jesus die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg. Er setzte sich und seine Jünger kamen zu ihm. Jesus begann zu reden und lehrte sie. Matthäus erzählt in seinem Evangelium, dass Jesus eine große Menschenmenge gefolgt ist. Ich weiß nicht, ob sich Jesus von dieser Menschenmenge bedrängt gefühlt hat. Möglich wäre es. An anderen Stellen berichten die Evangelien davon. Jesus hat sich manches Mal in die Stille zurückgezogen, zum Gebet, gerne auch auf einen Berg. Ebenso wäre denkbar, dass Jesus sich entschließt, auf einen Berg zu gehen, weil eben so viele Menschen ihm nachfolgen. Und wenn er zu ihnen sprechen will, braucht er dafür die entsprechende Akustik. Und die ist dann eben auf dem Berg gegeben. Wie dem auch sei, auf dem Berg setzt sich Jesus hin. Das war damals so die Geste, wo alle wussten, jetzt will er uns lehren. Man hat sich damals zu einem Lehren hingesetzt. Überlege gerade, wie das wäre. Ja, ich könnte mich ja hier auch zur Predigt hinsetzen, aber bei uns ist es eher üblich zu stehen. Damals war es jedenfalls so. Und dann berichtet Matthäus weiter, die Jünger treten dicht an Jesus heran. Die Jünger suchen die Nähe Jesu. Und ich meine, das ist es, was Jünger und Jüngerinnen ausmacht. Sie sind nah an Jesus dran, sie suchen seine Nähe, sie folgen ihm aus der Nähe. Man kann ja versuchen, Jesus auch anders nachzufolgen, aus der Distanz. Ich beobachte Jesus und was um ihn herum passiert aus der Ferne, aus der Weite. Nicht, dass die Sache mit Jesus für mich zu persönlich wird, das wäre mir dann zu dicht. Die Sache mit Jesus ist schon interessant, aber so an mich ranlassen will ich sie dann vielleicht doch nicht. Ihr versteht, was ich meine. Jüngerinnen und Jünger Jesu sind ihm, ihrem Herrn, dicht auf den Fersen, weil das Geheimnis Jesu sich uns nur in seiner Nähe offenbart, weil es auf die persönliche Beziehung zu Jesus ankommt. Das ist der zweite Merkpunkt dieser Predigt, es kommt auf die persönliche Beziehung zu Jesus an. Auf den ersten Blick sieht es im Matthäusevangelium so aus, dass sich die Rede Jesu also nur an seine Jünger richtet. Liest man dann aber die Bergpredigt bis zum Ende weiter, wird deutlich, dass auch die ganze große Menschenmenge sich dort versammelt hat. Matthäus 7, also das Ende von der Bergpredigt, Verse 28 und 29. Jesus beendete seine Verkündigung. Die Volksmenge war von seiner Lehre tief beeindruckt, denn an seiner Lehre erkannten sie, dass Gott ihm die Vollmacht dazu gegeben hatte, ganz anders als bei den Schriftgelehrten. Liebe Gemeinde, ich lebe gerne in Norddeutschland, aber ich gestehe, manchmal fehlen mir die Berge. Dort, wo ich aufgewachsen bin, waren die Alpen zumindest bei schönem Wetter in Sichtweite. Wir haben in unserer Stadt einen Hausberg, der Hohentwiel. Bei uns hieß er immer der Hontes, also der Hohentwiel. Immerhin ein Berg, 700 Meter über dem Meeresspiegel. Als ich Teenager war, war das für mich einfach nur ein großer Spielplatz. Ein paar Jahre später, als Jugendlicher, haben wir dort oben auf dem Berg Gottesdienste gefeiert. Mit Blick auf die Stadt und auf den Bodensee. Das war eine tolle Zeit. Ich erzähle das deshalb, weil seit jeher auch im alten Israel der Berg der Ort der Nähe Gottes war. Auf einem Berg hat Israel das Gesetz seines Gottes empfangen, die Lebensordnung für das Volk. Das Volk vermochte zwar nicht mit hinaufzugehen, das war nur dem Mose erlaubt. Das Volk wäre von der Heiligkeit Gottes verbrannt worden. Diesmal bei der Bergpredigt ist das anders. Da ist die Volksmenge mit dabei, denn der Heilige ist bei ihnen in menschlicher Gestalt, in einer Gestalt, die sie eben nicht verbrennt. Sicher ist der Berg nicht per se an sich ein Ort der Nähe Gottes, aber es ist schon interessant, wenn man auf einen Berg steigt, wenn ihr mal die Gelegenheit habt, macht es. Häufig sind da Gipfelkreuze und unten am Gipfelkreuz ist meistens ein Gipfelbuch angebunden und dann lest da mal ein bisschen rein, was die Menschen da alles so reingeschrieben hat. Kann man dann, finde ich jedenfalls, so nachvollziehen, wie sich der Blick dieser Bergsteiger weitet, der Horizont weitet sich auf dem Gipfel. Es entsteht so eine Ahnung davon, dass ich vielleicht doch nicht das Zentrum des Universums bin. Und dass es doch etwas sowas geben muss wie das Geheimnis des Lebens. Das ist ja schon seltsam, warum überkommt mich jetzt gerade so ein Gefühl von Ehrfurcht hier oben auf dem Berg? Ja, ihr ahnt, worum es geht. Vielleicht habt ihr es selber schon mal so erfahren. Ja, deshalb fehlen mir manchmal die Berge hier in Norddeutschland und was hier so als Berge bezeichnet wird, ist eher ein Hügel. Liebe Gemeinde, das war ein ziemlich langer Anmarschweg hin zur Bergpredigt. Nun möchte ich dann tatsächlich auch die ersten Worte der Bergpredigt lesen, also die Seligpreisungen, um die es uns in der nächsten Zeit besonders gehen wird. Matthäus 5, 13 bis 12. Glückselig sind die, die wissen, dass sie vor Gott arm sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glückselig sind die, die an der Not der Welt leiden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig sind die, die von Herzen freundlich sind, denn sie werden die Erde als Erbe erhalten. Glückselig sind die, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Glückselig sind die, die barmherzig sind, denn sie werden barmherzig behandelt werden. Glückselig sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glückselig sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes heißen. Glückselig sind die, die verfolgt werden, weil sie tun, was Gott will, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glückselig seid ihr, wenn sie euch beschimpfen, verfolgen und verleumden, weil ihr zu mir gehört. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn wird im Himmel groß sein. Genauso wie euch haben sie früher die Propheten verfolgt. Einer der wegweisenden Ausleger der Bergpredigt überschreibt sein Kapitel über die Seligpreisungen mit den Worten: die große Umdrehung. Nicht die große Umdrehung, sondern die große Umdrehung. Er fragt: Ist das, was Jesus hier verkündet, nicht die große Umkehrung dessen, was man sonst denkt und tut? Wie können die Armen, die Gütigen, die Leidenden, die Hungernden und Dürstenden, die Verfolgten und alle anderen dieser Art selig gepriesen werden? Und dann antwortet er darauf: Sie können es aufgrund des offenen Geheimnisses, das den Sinn der ganzen Bergpredigt bedeutet. Sie orientieren sich an Gott statt an der Welt. An dem Gott, der unser Herr ist und unser Vater, und gewinnen damit höchstes Glück. Das bedeutet aber in der Tat eine Umdrehung des Denkens und Tuns um 180 Grad. Umdrehung heißt Revolution. Darum können wir sagen, hier haben wir die Weltrevolution, die wahre Weltrevolution vor uns. Soweit das Zitat von Leonard Ragatz. Der Anführer und das Vorbild dieser Revolution, dieser Umdrehung, dieser Umkehrung ist Jesus selbst. Er selbst ist ja arm geworden um unsertwillen. Jesus ist traurig gewesen. Er hat über die Bewohner Jerusalems geweint. Jesus sagt von sich selbst, dass er sanftmütig und von Herzen demütig ist. Genau das lebt er den Menschen auch vor. Auf diese Weise könnten wir jetzt an den ganzen Seligpreisungen entlang gehen, feststellen, Jesus ist das Vorbild. Er selbst hat es vorgelebt. Er orientiert sich nicht an der Welt, sondern an Gott. Die Herrschaft Gottes ist sein Maßstab. Und darum ist die Bergpredigt auch nicht ohne den Bergprediger zu haben. Das ist der dritte Merksatz. Die Bergpredigt ist nicht ohne den Bergprediger zu haben. Im letzten Abschnitt meiner Predigt möchte ich euch ein Beispiel von so einer Umkehrung, Umdrehung, von einer Revolution erzählen. Dazu machen wir eine kleine Zeitreise. Wir reisen zurück in die Zeit der Sowjetunion, Zeit der schlimmen Christenverfolgung unter dem Präsidenten Chruschtschow. Manche mögen sich noch an ihn erinnern, weil er 1960 vor der UNO-Vollversammlung eine Rede gehalten hat, und da soll er mit dem Schuh auf das Pult geschlagen haben. Also zu seiner Zeit in der Sowjetunion. Da wurde im Moskauer Staatstheater das Theaterstück Christus im Frack aufgeführt. Uraufführung, ich meine auch so um das Jahr 1960. Eine damals neue und geschmacklose Posse. Gotteslästerungen sollten die Leute amüsieren. Üble Reden über Christus und über die Kirche waren drin enthalten. Das Stück sollte während der ganzen Theatersaison aufgeführt werden. Alle Schulen, alle jungen Arbeiter, die Mitglieder der kommunistischen Jugend, alle wurden aufgefordert, sich dieses Theaterstück anzusehen. Allerdings, wenig später sprach kein Mensch mehr über dieses Theaterstück, denn es wurde nach der Premiere augenblicklich abgesetzt. Verschuldet hat das damals der berühmte Schauspieler Alexander Rostovtsev. Bis zur Premiere galt er in Chruschtschows Machtbereich als Bühnenstar und überzeugter Marxist. Und was an der Premiere mit ihm los war, das wusste niemand. Nach der Premiere verschwand sein Name in der Versenkung. Folgende Szene hat sich nach Augenzeugenberichten abgespielt. Die Hauptrolle Christus hatte der Schauspieler Alexander Rostovtsev zu spielen. Der Zuschauerraum und die Balkone waren bis zum letzten Platz mit Menschen gefüllt. Im ersten Akt sollte es mehr um das Drum und Dran als um wirkliche Dialoge gehen. Da wollte man einfach nur durch Aktionen die Zuschauer zum Lachen und zum Spotten anreizen. Auf der Bühne stand eine Art Altar nach dem Vorbild der russisch-orthodoxen Kirchen. Allerdings waren auf diesem vermeintlichen Altar Schnaps und Bier und Weinflaschen in jeder Form aufgestapelt und zu einer Art Altarkreuz zusammengestellt. Der vermeintliche Altar war übersät mit Wodkaflaschen und Scherben zerbrochener Gläser und machte eigentlich mehr den Eindruck, das war auch so erwünscht, einer vulgären Dorfkneipentheke, so in der Art. Dickleibige Priester und Mönche umtänzelten den Altar. Ihr versoffenes Gegröle und ihre Mimik sollte offensichtlich so die Gebete und die Liturgie der Kirche nachspielen, nachahmen, immer begleitet von hysterischem Augenaufschlag, so für die religiösen Gefühle. Auf dem Boden wälzten sich Nonnen, die gossen sich immer Wodka in ihre Kehlen und sangen versaute Lieder, alles eine ganz unappetitliche Szene. Soweit der erste Akt. Im zweiten Akt betritt Rostovtsev in der Rolle des Jesus Christus die Bühne. Er trägt eine Tunika, so wie sie zu biblischen Zeiten dann eben im vorderen Orient getragen wurde. In der Hand hält er die Bibel. Daraus soll er nun vorlesen. Und zwar die ersten beiden Seligpreisungen aus der Bergpredigt. Nachdem er das getan hat, soll er das Buch und das Gewand wegschmeißen und in den Ruf ausbrechen: Reicht mir den Frack und den Zylinder. Es kommt ganz anders. Alexander Rostovtsev liest würdig und ernst die ersten Verse. Selig sind die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Würde er sich an die Rolle halten, müsste er jetzt eigentlich das Buch und das Gewand von sich schmeißen und schreien, bringt mir meinen Frack und meinen Zylinder. Stattdessen liest er ruhig weiter. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Nach dem dritten Vers schweigt Rostopzew plötzlich, der Souffleur ist ganz ratlos und erblasst. Das Publikum spürt sofort, dass in Rostopzew irgendeine innere Bewegung im Gange ist, die nicht seiner Rolle entspricht. Jeder hält den Atem an, absolute Stille im Theater. Und nach einer Pause tiefer Besinnung und unheimlicher Spannung liest der Schauspieler weiter, selig sind, die da hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Immer so weiter bis zur letzten Seligpreisung, wo Jesus von denen spricht, die um seines Namens willen Schmach und Verfolgung leiden. Im großen Saal des Moskauer Staatstheaters herrscht nach wie vor herrscht weiter atemlose Stille. Niemand protestiert, alle horchen gespannt und warten, was jetzt geschehen wird. Das Ende der Szene ist genauso überraschend wie der Beginn. Rostopzew schlägt andächtig, gottesfürchtig, auf orthodoxe Weise das Kreuz über seinem Kopf und über der Brust. Und dann bricht er in den erschütternden Ruf aus, den Ruf des Schächers am Kreuz: Herr, erbarme dich meiner, wenn du in dein Reich kommst. Was nach diesem Abend mit Rostopzew weiter passiert ist, ist nicht bekannt. Glückselig sind die, die wissen, dass sie vor Gott arm sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. Amen.